NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. März 1810. Der Geburtstag von Papst Leo dem 13.
Alle reden vom Ökostrom. Aber keiner weiß, wer ihn erfunden hat. Papst Leo der 13. Das 19. Jahrhundert ging schon zu Ende. Er selber war auch schon fast 90 Jahre alt, als Leo beim Gang durch die vatikanischen Gärten vor seinem Lieblingsbrunnen, der Fontana dell'Aquila, sinnend stehen blieb. Seit langem war dieser Papst von technischen Erfindungen begeistert. Jetzt beschäftigte ihn Edisons Glühlampe. Vor der Fontana dell'Aquila kam ihm die zündende Idee. Und er gab die Anweisung, das Wasser dieses barocken Brunnens nutzbar zu machen für ein winziges Kraftwerk, zwecks Elektrifizierung der päpstlichen Gemächer. Heute, vor 200 Jahren, am 2. März 1810, ist Leo der 13. geboren. Schon aus der Zeit, als er noch Gioacchino Pecci hieß und Erzbischof von Perugia war, sind Predigten erhalten, in denen er die neuen Techniken seines Jahrhunderts preist, die Dampfmaschine, die Telegrafie. Am meisten begeistert hat ihn die Fotografie. In einem Carmen, einem lateinischen Lied mit dem Titel Ars Photographica, hat er diese Erfindung besungen. Hier in deutscher Übersetzung wenigstens eine Strophe. Vom scharfen Sonnenstrahl gemalt, wie gibst du wieder voll und treu, o herrlich Bild, der Sterneglanz der Züge Huld, der Augenlicht. Kein Wunder, dass sich dieser Papst selber gern der Kamera stellte. Unterschiedliche Bilder sind das, doch auf allen verblüfft das Gleiche. Da steht er, noch gar nicht Papst, im Kreis der Familie, der er entstammt. Ein Blick genügt, um zu erkennen, dass das eine abgesunkene Familie aus dem süditalienischen Provinzadel ist. So verbittert und finster blicken die Männer drein, so dumpf und misstrauisch die Frauen. Doch mittendrin einer, der anders ist. Nicht etwa in der Soutane hat er sich hingestellt, sondern im schwarzen Frack mit eleganten hellen Beinkleidern, gärtenschlank und in lockigem Engelshaar. Mit hellen Augen lacht er in die Kamera. Jetzt ein zweites Bild. Schon über 90 Jahre alt sitzt Leo der 13., umgeben von seinen Kardinälen, auf dem päpstlichen Thron. Rings um ihn lauter dunkle Gewänder, lauter schwer geneigte Köpfe, lauter tief ernste Gesichter. Doch mittendrin einer, der federleicht wie ein Knabe, mit seinem kindlich schmalen Körper den Thron der Päpste gar nicht ausfüllt. Schneeweiß die Engelslocken, fein ziseliert die Züge, die Augen immer noch funkelnd von verspielter Intelligenz. Wie konnte ein solches intellektuelles Federgewicht aufsteigen ins höchste Amt religiöser Macht? Als Papst Pius IX., sein Vorgänger, 1878 starb, ging ein Aufschrei durch die Hauptstädte Europas. Nie wieder so etwas. Nie wieder Pius. Der Erzbischof von Prag, Fürst Schwarzenberg, damals Wortführer der deutschen Kardinäle, soll die Hände überm Kopf zusammengeschlagen haben. Was hat Pius aus der Kirche gemacht? 1864 hatte dieser Papst den Syllabus in die Welt gesetzt, eine eigentliche Kriegserklärung an Fortschritt und Demokratie. Darin verdammt Pius jeden, der es wagen sollte, folgendem Satz zuzustimmen. Der Papst kann und muss sich mit dem Fortschritt, mit dem Liberalismus und mit der modernen Zivilisation versöhnen und verständigen. Endgültig verrammelt in seiner reaktionären Wagenburg, hat sich Pius dann 1870 mit der dogmatischen Proklamation, der Papst sei unfehlbar, nicht etwa als Organ der Gesamtkirche, sondern ex sese, unfehlbar aus sich selbst. Um zu zeigen, wie ernst er es meine, ließ Pius in Rom selber seine politischen Gegner, insgesamt 366 Anhänger der Republik, aufhängen oder erschießen. Nie wieder Pius. Natürlich war auch Schwarzenberg, der fürstliche Erzbischof von Prag, kein Linker. Was die meisten Kardinäle, die Deutschen vor allem, nach all den Jahren finsterer Weltfeindlichkeit jetzt dringend wollten, war ein Papst mit religiöser Einsicht und Intelligenz, mit Sinn für die Wirklichkeit. Schon im dritten Wahlgang war er gewählt, nicht zufällig, ein italienischer Freund des Prager Kardinals. Und er nannte sich Leo der 13. Was aber war die Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts? Mit 37 schon war Pecci päpstlicher Nuntius in Belgien geworden. Die Augen liefen ihm über, als er in Brüssel zum ersten Mal eine Lokomotive sah. Und er bestieg den Zug nach Namur. Wie ein Traum, schrieb er begeistert heim nach Italien, seien Dörfer und Landschaften an ihm vorbeigehuscht, bei der traumhaften Geschwindigkeit von 20 Meilen pro Stunde. Von sich aus unternahm er jetzt Reisen in die Industriegebiete Belgiens und Frankreichs, nach Deutschland auch. Begeistert war er von den neuen industriellen Techniken. Unvergesslich aber prägten sich ihm die Bilder ein von der sozialen Verwüstung, die der Kapitalismus in Europa anrichtete. Rerum novarum, das sind die Anfangsworte jener Enzyklika, die Papst Leo der 13. 1890 veröffentlichen wird. Die Mutter aller Enzykliken ist dies. Weit über die katholische Kirche hinaus diskutierte die Welt das neue Lehrschreiben, in dem ein Papst sich mit der Autorität seines Amtes einsetzte für soziale Gerechtigkeit und für die Rechte der Arbeiterschaft. Es ist diese Enzyklika, die ihm den Ehrentitel Arbeiterpapst eintragen wird und die seinen Ruhm bis heute begründet. Dass unter Leo dem 13. das zuvor so verhasste Papsttum wieder aufstieg zu hohem Ansehen, hat seinen Grund aber auch in seinem großen diplomatischen Geschick. Dies ist der Papst, der Bismarck den diplomatischen Meister zeigte. Nach all den preußischen Siegen über Österreich und Frankreich konnte sich der eiserne Kanzler sein neues Deutschland nur vorstellen als heiliges preußisches Reich protestantischer Konfession. Dass es da eine katholische Minderheit gab, empfand er als Gefahr für die deutsche Einheit. Die reaktionäre Politik Papst Pius IX. Verstärkte noch seine Angst. Es mutet nicht sehr logisch an, dass Bismarck gleichzeitig glaubte, ein paar scharfe preußische Polizeimaßnahmen würden genügen, damit eine so rückständige, dunkelmännerische, überholte Institution wie die katholische Kirche sich, als wär's der Mönch von Heisterbach, auflöse zu Staub. Das war der Kulturkampf. Alle katholischen Ordensleute wurden aus dem Land gejagt, die Erzbischöfe von Köln und von Breslau kamen ins Gefängnis. Dass all die polizeiliche Drangsalierung die katholische Kirche nicht schwächte, sondern stärkte, verwunderte ein Bismarck sehr. Der eiserne Kanzler hatte sich kirchenpolitisch vergaloppiert. Mit der Zeit sah er das selber ein und spottete privat. Jedes Mal, wenn so ein schwerfälliger preußischer Gendarm mit geschwungenem Säbel ein katholisches Pfarrhaus stürme, sei der ungleich wendigere Priester längst durch die Hintertür der Sakristei entwischt. Einer musste dem eisernen Kanzler helfen, wieder herabzusteigen vom hohen preußischen Ross. Einer nur konnte das. Papst Leo der 13. Mit so viel Freundlichkeit, mit so geschickten diplomatischen Vorleistungen ging der Italiener auf den Deutschen zu, dass es selbst einem Bismarck leicht fallen musste, ohne allzu großen Gesichtsverlust die antikatholischen Gesetze wieder aufzuheben. Der religiöse Friede in Deutschland war wiederhergestellt. Den Papst zu kritisieren, das haben deutsche Dichter von Walter von der Vogelweide bis zu Rolf Hochhuth durch alle Jahrhunderte für ihre besondere Berufung gehalten. Jetzt geschah das Unfassbare. Ein deutscher Dichter lobte den Papst. So sinken wir als Gläubige zu Boden, verschmolzen mit der tausendköpfigen Menge, die schön wird, wenn das Wunder sie ergreift. Stefan George. Nicht sein bestes Gedicht, jedenfalls lange nicht so gut wie die lateinischen Gedichte, die Papst Leo zu gleicher Zeit selber schrieb. Gratius nobis memorare parvum, Nazareth hectum tenuemque cultum, gratius Jesu tacitam referre, carmine vitam. Eine Strophe ist das aus Sacra Iam Splendent, aus Papst Leos des 13. schönsten Gedicht, in dem er die Jugendjahre des Arbeiters Jesus beschreibt. Nur mit Virgil selber lassen sich seine meisterhaften Verse vergleichen. Was hat diesen Papst zum großen Dichter gemacht? Es war die lebenslange Schwäche seines viel zu schmächtigen Körpers. In fiebergeschüttelten, schlaflosen Nächten hat Leo der 13. stets Heilung gesucht in der Poesie. So hat er seine wunderschönen Carmina geschrieben. 84 Jahre alt war Papst Leo der 13., als er im Winter 1894 zum ersten Mal so erkrankte, dass auch die Poesie nicht mehr half. Rat wusste allein Kardinal Valletta. Heiliger Vater, habt ihr schon einmal etwas gehört von Pfarrer Sebastian Kneipp? Und Pfarrer Kneipp kam. Seine bayerische Diagnose lautete: Der Herr ist noch gut beieinand. Woran er das habe erkennen können? Ja, woran? Die Ohren des Papstes seien immer noch rot und dös ist ein gutes Zeuche. Dann mitten im Vatikan die Wasserkur aus Wörishofen. Ohne Widerspruch zu dulden, zog Pfarrer Kneipp persönlich den Papst aus. Und dann? Dann schüttelte Pfarrer Kneipp nur noch den Kopf. Was für ein federleichtes Körperchen. An dem, sagte er, an dem könnte sich kein Vöglein mehr satt picken. Alsdann aber bürstete und wickelte er den Papst nach allen Regeln der Wörishofener Wasserkur kalt und warm ein. Ein Sturm der Entrüstung ging durch das Kardinalskollegium. Das Ansehen des Papsttums sei gefährdet. Einmütig verlangten die Kardinäle vom Heiligen Vater, Pfarrer Kneipp heimzuschicken nach Wörishofen. Erfreulicherweise wurde Papst Leo der 13. auch ohne Kneippkur wieder gesund. Er hat sogar Pfarrer Kneipp um 3 Jahre überlebt. Schon war er 93 Jahre alt, als ihm mit den täglichen Nachrichten eine technische Meldung überbracht wurde, die ihn sofort brennend interessierte. Ein Gerät sei entwickelt worden, das Phonograph heiße und mit dem es erstmals möglich sei, die lebendige Stimme festzuhalten. So sehr interessierte die neue Technik den greisen Papst, dass er sie sofort selber ausprobieren wollte. Hören Sie die allererste Aufnahme der Stimme eines Papstes. In den enormen Trichter eines Phonographen spricht Leo der 13. das Ave Maria.
Ave Maria, gratia plena, Domine tecum.
Es gibt auch eine frühe Stummfilmaufnahme von Papst Leo dem 13. Dort ist er noch der Alte, unbeschwert lacht er in die Kamera, gibt ihr höchst amüsiert gleich 3-mal den Segen. Hier aber, in dieser Tonaufnahme von 1903, wirkt der Papst verändert. Dies ist die Stimme eines Mannes, der dem Tod ganz nahe ist. Aber noch auf seinem Sterbebett, am 20. Juli 1903, hat der 93-jährige Leo Verse gemacht, hat voller Hingabe gearbeitet an der letzten Ausgabe seiner Carmina. Als vermöge die Schönheit großer Poesie nicht nur den Schmerz zu überwinden, sondern sogar den Tod.
Im Zeitzeichen erinnerte Hans-Konrad Zander an Papst Leo den 13., der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Mathematiker Georg Cantor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.